Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Und wir sprechen heute über die italienische Mystikerin Gemma Galgani, eine Heilige des höchsterlichen Geheimnisses. Es geht um eine junge Frau des 19. Jahrhunderts mit außerordentlichen Gaben. Sie lebt im italienischen Lucca, ist das fünfte von 8 Kindern einer gebildeten Familie. Gemma hat schon als Kind, vor allem dann als Jugendliche, mystische Erfahrungen. Mit 21 Jahren erscheinen an ihrem Körper die Wundmale Christi, die Stigmata. Als junges Mädchen hat sie den Männerorden der Passionisten kennengelernt, zu dem sie eine ganz enge Beziehung aufbaut. So sehr, dass Gemma später von den Passionisten als eine Heilige ihres Ordens angesehen wird. Zum Passionistenorden gehört auch Pater Gregor Lenzen, der als Priesterseelsorger für die Diözese Eichstätt arbeitet. Er ist uns heute zugeschaltet. Grüß Sie Gott, Pater Lenzen, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Pater Gregor, Sie werden uns heute etwas mehr über diese Heilige berichten, die schon sehr jung gestorben ist, nicht wahr? Wie alt war sie?
Ja, sie war praktisch 25. Sie hat von 1878 bis 1903 gelebt.
Mhm. Wann zeigte sich denn bei ihr erstmals ihre mystische Begabung?
Das kann man eigentlich schon sehr, sehr früh datieren, wenn man daran denkt, dass sie als kleines Mädchen schon bei der Firmungsmesse eine innere Stimme hörte. Man muss dazu sagen, die Mutter war damals schon schwer lungenkrank. Aber das Kind, das kleine Mädchen, hörte bei der Messe eine Stimme. Gibst du mir deine Mutter? Gibst du sie mir gerne? Also da war schon eine innere Ansprache von Gott da, die sie sehr deutlich vernommen hat. Und dann auch bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion, als die Lehrerin ihr über die Passion Jesu, von der Passion Jesu erzählte, da war die Kleine so ergriffen, dass sie fast Fieber bekommen hat und man aufhören musste, über die Passion zu erzählen, weil sie so im Grunde schon eine innere Verbindung aufgebaut hatte.
So, dass sie das regelrecht erregt hat,
ja,
dann auch.
Ja, genau. Hm. Und das setzte sich im weiteren Leben fort, dieser sehr tiefe Wunsch nach einer oder tiefe Sehnsucht nach einer inneren Vereinigung oder Einheit mit Christus.
Dieses gibst du mir deine Mutter, vor dem Hintergrund, dass die Mutter schwer krank war, heißt das, die Mutter dann bald starb?
Das ist richtig. Gemma ist dann nach dieser Messe nach Hause gelaufen und war auch ganz erregt. Und die Mutter ist dann im September des Jahres 1886 gestorben. Und die Firmmesse war am 26. Mai 1885. Also wenige Monate später oder jedenfalls kurze Zeit später ist die Mutter dann tatsächlich gestorben.
Und das heißt, dass sich in dem Leben der jungen Gemma, obwohl sie eigentlich recht behütet aufgewachsen ist, dann doch das Leiden selber auch dann dazu spüren war.
Ja, schon sehr früh. Also der Tod der Mutter war natürlich eine ganz einschneidende Erfahrung. Aber es ist dann auch ihr Lieblingsbruder verstorben, Gino. Er war ein Seminarist, der bereitete sich auf das Priestertum vor. Und er starb auch in sehr jungen Jahren, im Jahre 1894. Das hat sie auch getroffen. Und in den darauf folgenden Jahren empfängt sie eben verschiedene Eingebungen, mit größerem Eifer und Entschiedenheit Jesus auf dem Weg des Kreuzes nachzufolgen.
Ja, da wäre ja der erste Gedanke, dass sie dann in ein Kloster eingetreten wäre, aber das ist sie gar nicht. Warum?
Sie wollte eigentlich dann schon in ein Kloster eintreten, aber sie ist zunächst einmal noch ganz schwer körperlich krank geworden. Das war im Winter 1898-99. Da erkrankte sie nämlich an Rückenmarksschwindsucht und musste schwere Behandlungen, schmerzhafte Behandlungen über sich ergehen lassen. Und sie ist aber dann noch einmal gesundet, auf wunderbare Weise. Es war im Grunde ein Wunder. Sie hat eine Novene zur heiligen Maria Margareta Alacoque gebetet und wurde am 2. März 1899 geheilt.
Also Rückenmarksschwindsucht, was bedeutet das, wenn man es nicht kennt?
Ja, genau kann ich es jetzt medizinisch auch nicht erklären, aber sie konnte sich kaum mehr bewegen. Und diese körperliche Schwäche und auch dann eben die Erfahrung oder der Empfang der Wundmale, also der Stigmata am 8. Juni 1899, führten dazu, dass man doch gewisse Sorgen hatte, ob sie denn den Anforderungen des Ordenslebens gerecht werden könnte. Sie hat dann wirklich ernstlich daran gedacht, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten und hat es zunächst bei den Heimsuchungsschwestern in Lucca versucht. Aber aufgrund der körperlichen Gegebenheiten und dieser außerordentlichen Phänomene hat man doch wieder Abstand davon genommen.
Wie hat sie denn dann gelebt, so ganz alleine?
Sie hat zunächst in der Familie gelebt. Der Vater, das muss ich noch hinzufügen, der Vater ist auch früh gestorben, im Alter von 57 Jahren. Er war ja Apotheker und der Ernährer der Familie. Und er ist am 11. November 1897 an Halskrebs verstorben. Und danach ist die Familie auch wirtschaftlich fast an den Ruin gelangt. Und sie lebte dann noch mit ihren Geschwistern und Tanten zusammen. Und später hat sie dann eine wohlhabende Familie in Lucca aufgenommen, die Familie Giannini ab dem Jahre 1900. Die hatten eine Wachszieherei, also haben Kerzen hergestellt. Und die haben Gemma dann gleichsam als Hausmädchen in ihre Familie aufgenommen. Und da war sie dann eigentlich auch den neugierigen Blicken entzogen und geschützt. Und eine Schwester des Hausherrn, die Tante Cecilia, wie sie sie genannt hat, die hat sich dann besonders um sie gekümmert. Gemma musste also in der Welt bleiben, was ihr immer ein Schmerz gewesen ist, weil sie wirklich ins Kloster gehen wollte. Später hatte sie dann auch diesen großen und tiefen Wunsch, Passionistin zu werden, aber aufgrund dieser außerordentlichen Umstände hatte man auch da in dem Klausurkloster der Passionistin in Tarquinia gewisse Vorbehalte. Und so musste sie dieses Opfer bringen und Jesus in der Welt gleichsam nachfolgen.
Mhm. Mhm. War sie denn, das heißt, Sie haben gesagt, neugierigen Blicken entzogen, war sie schon zu Lebzeiten bekannt?
Ja, man hat dann schon irgendwo mitgekriegt, dass da etwas Außerordentliches mit ihr geschehen ist. Wie gesagt, am 8. Juni, am Vigiltag des Herz-Jesu-Festes 1899 hat sie die Stigmata empfangen und das konnte sie dann auf Dauer nicht mehr verbergen, dass sie von Donnerstag bis Freitag an der Passion Jesu teilnahm und zwar ganz körperlich sichtbar.
Und das heißt, sie hatte dann Visionen und sah die oder lebte sich so ganz in diese Passion hinein.
Ja, das Stigmata bedeutet ja, dass diese Wunden Christi
auch an ihrem Körper
an Händen sehen, und an den Füßen und am Herzen auch aufbrechen und bluten.
Ja. Das heißt, da musste sie ein Stück weit auch zurückgezogen leben. Da kann man ja nicht einfach nur in der Bäckerei stehen oder so,
wenn
so etwas passiert. Dann noch zuletzt, woher wissen wir denn eigentlich über ihr Leben das, was wir wissen? Ist etwas aufgeschrieben?
Ja, also seit dem Jahre 1900, also war dann ein Passionistenpater der Seelenführer von Gemma Galgani. Und zwar hatte sie ihn eben im Hause Giannini kennengelernt. Und dieser Pater Germano wollte sich nun um sie kümmern und es entstand zunächst einmal ein Briefwechsel, denn Pater Germano lebte damals in Rom in unserem Generalatshaus. Und dieser Briefwechsel ist uns heute noch erhalten und ist natürlich eine Quelle ersten Ranges. Dann zusammen mit den sogenannten Ekstasen, das waren diese Dialoge, die Gemma mit Jesus gleichsam hatte und da im Hause eine Tochter des Hauses, Euphemia, und auch noch eine andere, Anetta, die haben diese Zwiesprache mit dem Herrn gleichsam mitgeschrieben oder aufgeschrieben. Gemma war in einem ekstatischen Zustand, also eigentlich außer Sinnen. Und diese Ekstasen sind auch aufgeschrieben. Auch sie natürlich ein wunderbares Dokument ihrer Passionsmystik. Dann auf Wunsch von Pater Germano schrieb Gemma in Form einer Lebensbeichte ihre Autobiografie. Und zwar war das zwischen Februar und Mai 1901. Die Fortsetzung ihres Tagebuches, das sie im Auftrag ihres vorhergehenden Beichtvaters Monsignore Volpi geschrieben hatte, und zwar zwischen Juli und September 1900. All das sind Dokumente für ihr inneres Leben und ihren geistlichen Weg, den sie gegangen ist.
Sie haben da für uns nachgelesen, was die heilige Gemma für uns als Botschaft hat. Eine Heilige des österlichen Geheimnisses haben Sie Ihren Vortrag genannt. Wir hören Ihnen jetzt zunächst einmal zu, Pater Gregor Lenzen, wenn Sie uns die heilige Gemma Galgani und die Spiritualität dieser außergewöhnlichen Heiligen näher vorstellen.
Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, die heilige Gemma Galgani, schrieb ein italienischer geistlicher Schriftsteller, ist die Heilige des österlichen Geheimnisses. Was verstehen wir überhaupt unter österlichem Geheimnis? Das österliche Geheimnis wird auch das Pascha-Geheimnis genannt. Das heißt, es handelt sich um das Geheimnis jenes Übergangs, Pascha, vom Tod zum Leben, den der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, für alle Menschen in seinem Leiden, seinem Tod und in seiner Auferstehung vollzogen hat, diesen Übergang. Christus ist das neue Paschalamm, dessen Opfer am Kreuz für alle Menschen den Exodus, das heißt den Auszug aus dem Sklavenhaus der Sünde und des Todes, in die Freiheit des neuen Lebens in Christus ermöglicht hat. Das österliche Geheimnis kann auch als das Geheimnis des Weizenkorns bezeichnet werden. Des Weizenkornes, das nur, indem es in die Erde fällt und stirbt, reiche Frucht bringt. Das österliche Geheimnis beinhaltet das christliche Paradox, dass das Leben aus dem Tod entsteht. Es entsteht oder es steht für die Einladung zum Leben durch die Erfahrung des Todes, des Sterbens mit Christus hindurch. Das zunächst einmal grundsätzlich im Blick auf das österliche Geheimnis, was ja das Grundgeheimnis unseres Lebens ist für alle Menschen. Und wenn wir Gemma Galgani nun eine Heilige des österlichen Geheimnisses nennen, dann bedeutet dies, dass dieses junge Mädchen eine besondere Berufung verspürt hatte, dem Herrn genau auf diesem Weg der Hingabe des eigenen Lebens und des Opfers nachzufolgen. Im Hintergrund hören wir da das Wort des Herrn selber, der sagte: Das ist mein Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Der stärkste Antrieb für ihre Lebenshingabe war auch für Gemma die Liebe. Ihre Liebe zu Jesus und in Jesus zu allen Menschen. Ihr Herz, so könnte man sagen, brannte in Liebe für Jesus und für die Menschen, vor allem für die Sünde. Das Sakrament der Eucharistie als Vergegenwärtigung des Kreuzesgeheimnisses und als lebendige Gegenwart der Liebe Christi wird deshalb auch die Quelle und das Zentrum der mystischen Erfahrung Gemma Galganis. Neben dieser eucharistischen Frömmigkeit tritt bei ihr auch die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu, mit der sich wiederum der Gedanke der Sühne und Wiedergutmachung verbindet. Dazu schauen wir in die Geschichte der christlichen Frömmigkeit und ich möchte hier im Besonderen auf die Enzyklika Pius XI. Hinweisen. Unter dem Titel Miserentissimus Redemptor, zu Deutsch erbarmungsvollster Erlöser. In dieser Enzyklika vom 8. Mai 1928 greift Pius XI. Die Thematik der Herz-Jesu-Verehrung auf und gibt dieser Enzyklika den Untertitel über die allgemein geschuldete Wiedergutmachung gegenüber dem heiligsten Herzen Jesu. Pius XI. Lenkt dann seine Gedanken auf die heilige Margareta Maria Alacoque und bezeichnet ihr Leben und ihre Geschichte als einen Ursprung der Liebe zum Herzen Jesu. Der Papst stellt fest, dass in den zurückliegenden Zeiten die Verehrung des Herzens Jesu an Intensität verloren hat und dass es jetzt angebracht ist, die Wiedergutmachung gegenüber dem heiligsten Herzen Jesu mit Gebeten und Andachten einzuleiten. Und deshalb fordert er die Gläubigen in der Enzyklika auf, dem heiligsten Herzen Jesu nicht bloß für die eigenen Verfehlungen, sondern auch für die andere Sühne zu leisten. Und ein Weg, dem Herzen Jesu gegenüber Wiedergutmachung zu leisten, so drängte der Papst die Gläubigen, seien die Sühnebitten und Gebete über eine ganze Stunde, was richtig Heilige Stunde genannt wird. Also dies zum Hintergrund der Herz-Jesus-Spiritualität, die sich verbindet mit dem Gedanken der Sühne und Wiedergutmachung. Und dafür haben wir in Gemma Galgani ein sehr schönes Beispiel. Der leidende Christus wünscht also, in seinem mystischen Leib Gefährten seiner Sühne zu haben. So verlangt es auch unsere Vereinigung mit ihm. Wir müssen ja daran denken, dass wir als Getaufte Glieder an seinem Leib sind, am Leib Christi. Und wenn das Haupt leidet, dann leiden auch die Glieder. Und da die Passion Christi auch heute noch weitergeht aufgrund der Sünde der Menschen, ergibt sich die Notwendigkeit der Sühne und Wiedergutmachung in jeder Zeit. Aus Liebe zum leidenden Christus werden sich daher immer wieder Gläubige nicht fürchten, sich selbst Christus als Opfer anzubieten. Und das sehen wir bei Gemma Galgani. Gott will Liebe und ein Herz, das in Liebe zu Gott und in Gott für den Nächsten brennt. Ein solches liebendes Herz sühnt für die Herzen, die sich der Liebe zu Gott und zum Nächsten verschließen. Diese Liebe drängte Gemma an den Leiden Jesu teilzunehmen, als Gelegenheit, um Jesus zu zeigen, dass sie ihn wahrhaft liebt, so wie er seine Liebe zu den Menschen dadurch bewies, dass er sein Leben für uns am Kreuz hingegeben hat. Und so bittet der Herr Gemma, sich mit seinem Leiden zu vereinen, um so mitzuwirken an der Bekehrung der Sünder, am Heil der Menschen. Es ist eine Einladung zur Teilnahme am Erlösungsopfer Christi. Hier sind jetzt sicher einige grundsätzliche Gedanken zu diesem Thema Sühne, Stellvertretung, Wiedergutmachung angebracht. Der allmächtige Gott, das müssen wir einmal grundsätzlich feststellen, hatte keinen Sündenbock nötig. In dieser Frage kommt es leider immer noch zu Missverständnissen und zu einem falschen Gottesbild. Gott verlangte es nicht nach einem Opfer zur Besänftigung seines Zornes. Das Leiden und Sterben Jesu Christi für die vielen ist vielmehr der äußerste Erweis der Liebe Gottes zu uns Menschen. In diesem Zusammenhang hat Papst Benedikt XVI. In seinem zweiten Band seines Jesusbuches, seiner Jesus-Trilogie, einmal geschrieben: In seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Hintreten zum Kreuz, in Gemeinschaft treten mit Christus, bedeutet das Eintreten in den Raum der Verwandlung und der Entsühnung. Wir müssen immer daran denken, Kraft seiner Göttlichkeit bewirkte Jesus das erlösende Opfer am Kreuz. Er war aber in diesem Moment auch Stellvertreter der Menschheit, der Mensch, in dessen Kreuzespascha der selige Auszug der Menschheit in die Einheit mit Gott geschah. Und in Abhängigkeit von diesem Erlösungswerk Jesu Christi kann auch ein schwacher, aber von Gott begnadeter Mensch für die Sünder und Ungläubigen einstehen. Dabei bleibt das Subjekt, also der Handelnde der Sühne, immer Gott selbst. Auf der Seite des Menschen handelt es sich nur um eine Teilhabe am Leiden des Meisters. Darin eröffnet sich uns Menschen jedoch eine konkrete Möglichkeit, das Geschehen von damals in einer weitergehenden Geschichte neu zu verwirklichen. Christliche Sühne ist nie eine Gott angebotene Eigenleistung. Sie besteht grundsätzlich in der liebenden Annahme von Kreuz und Leiden in ihren vielfältigen Gestalten, in denen die allein wahre Sühne Jesu Christi gegenwärtig wird und zugleich wir selbst zu deren Fortträgern werden dürfen. Leiden und opfern im Dienste der anderen, für ihre Bekehrung und für ihr Wachsen in Glaube und Liebe, das ist Stellvertretung und Sühne, wie sie uns Christus aufgetragen hat. Der heilige Franziskus hat es einmal ganz konkret auf den Punkt gebracht. Er sagte: Wenn wir sehen oder hören, dass Menschen Böses sagen oder tun, dann wollen wir Gutes sagen und Gutes tun und Gott loben, der gepriesen ist in Ewigkeit. Stellvertretung, Sühne bedeutet also anstelle anderer, die nicht wollen oder nicht daran denken, etwas Gutes zu tun. Und dieser Grundsatz gilt auch für das stellvertretende Leiden.
In der Spiritualitätssendung stellen wir heute die heilige Gemma Galgani vor, eine Heilige des österlichen Geheimnisses. Wir hören nun die Fortsetzung des Vortrages dazu von Pater Gregor Lenzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir nun, wie Gemma an diesem Leiden Christi Anteil nimmt. Da ist zunächst einmal eine Andachtsübung, die sie immer wieder vollzieht, jede Woche. Und zwar die Übung der Heiligen Stunde, die wir schon im Zusammenhang mit der Herz-Jesu-Verehrung angeschaut haben. Gemma schreibt darüber: Jeden Donnerstag fuhr ich fort, die heilige Stunde zu halten. Aber es geschah mir bisweilen, dass diese Stunde bis um 2 Uhr nach Mitternacht dauerte, weil ich mich in der Gegenwart Jesu befand. Und fast immer ließ er mich teilhaben an jener Traurigkeit, die er im Ölgarten verspürte, angesichts so vieler meiner Sünden und der ganzen Welt. Eine Traurigkeit, die man gut vergleichen kann mit dem Todeskampf. In jenen Augenblicken, o Jesus, hast du niemand bei dir gehabt. Jesus, verzeih mir meine Schwachheit. Der Geist ist willig, aber mein Leib beklagt sich. Ja, der Geist ist willig, aber mein Leib ist müde. Erinnern wir uns, dass wir Nachfolger jenes Jesus sind, der so viel gelitten hat. Nein, es genügt nicht, das Kreuz vor Augen zu haben, auf sich zu haben. Man muss es vielmehr mitten im Herzen haben. Was für eine schöne Stunde verbringt man da gemeinsam. Von jenem selben Kelch, den deine Lippen berührten, will auch ich trinken. Soweit Gemma Galgani über die Übung der heiligen Stunde. Und es war auch bei einer heiligen Stunde, als Jesus sie so berührte, dass seine gekreuzigte Liebe an ihrem Leib sichtbar wurde, durch den Empfang der Wundmale. Am 8. Juni 1899, einem Donnerstag, ereignete sich in Lucca in der Toskana etwas Wunderbares, das vor der Öffentlichkeit zunächst verborgen blieb. Ein junges Mädchen mit 21 Jahren, Gemma Galgani, zog sich am Abend nach getaner Arbeit in ihr Zimmer zurück. Seit einigen Monaten hatte sie es sich zur Gewohnheit gemacht, an jedem Donnerstag die heilige Stunde zu halten und mit Jesus in Gethsemane zu verweilen. Dieser Abend nun war zugleich der Vorabend des Herz-Jesu-Festes. Und was nun geschah, beschreibt Gemma später in ihrer Autobiografie, die sie auf Wunsch ihres Seelenführers Pater Germano verfasste. Hören wir ihre eigenen Worte. Ich befand mich vor meiner himmlischen Mutter. Zu ihrer Rechten stand mein Schutzengel, der mir befahl, den Akt der Reue zu beten. Nachdem ich ihn beendet hatte, richtete meine Mutter diese Worte an mich: Tochter, im Namen Jesu seien dir alle deine Sünden vergeben. Dann fügte sie hinzu: Jesus, mein Sohn, liebt dich sehr und will dir eine Gnade erweisen. Wirst du dich ihrer würdig zeigen? Meine elende Natur wusste keine Antwort. Sie fügte noch hinzu: Ich werde deine Mutter sein, wirst du dich als meine wahre Tochter erweisen? Und sie öffnete ihren Mantel und bedeckte mich damit. In jenem Augenblick erschien Jesus mit seinen geöffneten Wunden. Aber aus jenen Wunden kam kein Blut mehr hervor, sondern Feuerflammen. In einem einzigen Augenblick berührten jene Flammen meine Hände, meine Füße und mein Herz. Ich glaubte zu sterben. Ich wäre zur Erde gefallen, aber meine Mutter stützte mich und umhüllte mich immer mit ihrem Mantel. Über einige Stunden verblieb ich in dieser Haltung. Danach küsste mich meine Mutter auf die Stirn und alles verschwand. Ich befand mich auf den Knien am Boden. Ich spürte noch einen starken Schmerz an den Händen, an den Füßen und am Herz. Ich erhob mich, um mich aufs Bett zu legen, und ich merkte, dass aus jenen Teilen, wo es schmerzte, Blut herausfloss. Was war geschehen? Christus hatte ernst gemacht und Gemma zu einem lebendigen Abbild seiner Passion werden lassen. Schon seit dem Jahre 1895 hatte Gemma verschiedene Impulse empfangen, mit größerer Entschiedenheit auf dem Weg des Kreuzes zu gehen. Sie fühlte in sich eine Sehnsucht wachsen, den gekreuzigten Jesus sehr zu lieben und damit verbunden eine Sehnsucht zu leiden. Hier stehen wir vor dem Phänomen, dass wahre Liebe immer danach strebt, dem Geliebten ähnlich zu werden. Gemma war nicht in das Leiden verliebt, sie war in Jesus verliebt und sie wollte ganz Jesus gehören. Einmal hatte der Gekreuzigte zu ihr gesagt: Sieh her, Tochter, und lerne, wie man liebt. Und dabei zeigte er ihr seine 5 offenen Wunden. Siehst du dieses Kreuz, diese Dornen, dieses Blut? Das ist alles ein Werk der Liebe, einer unendlichen Liebe. Siehst du, bis zu welchem Maß ich dich geliebt habe? Willst du mich wahrhaft lieben? Dann lerne vorher zu leiden. Leiden lehrt lieben. Indem Christus Gemma die Male seiner Liebe ins Fleisch einprägte, verlieh er ihr eine besondere Berufung. Während der Schlussmesse jener Volksmission des Jahres 1899, die von den Passionisten in Lucca zur Vorbereitung auf das heilige Jahr 1900 gehalten wurde, hatte sie in ihrem Inneren gehört: Du wirst eine Tochter meiner Passion sein und eine bevorzugte Tochter. Diese Bevorzugung war nun auch nach außen hin durch die Stigmatisation deutlich geworden. So nimmt seit dem Jahre 1900 Gemma auch mystisch an allen Schmerzen der Passion teil. Im Jahre 1902 bietet sie sich schließlich dem Herrn als Sühnopfer für die Rettung der Sünder an. Ihre Sorge für das Heil der Sünder macht folgender Ausspruch von ihr deutlich: Ich möchte alle Sünder rufen und ihnen sagen, dass sie alle in dein Herz eintreten sollen.
Wenn nur du bei mir
bist, was soll ich... Liebe Hörerinnen und Hörer, Gemma Galgani hatte sich dem Herrn als Sühnopfer für die Rettung der Sünder angeboten. Mit dem Begriff Opfer tun sich heutzutage viele schwer. Es gibt sogar unter Jugendlichen, wie ich einmal gehört habe, das schlimme Schimpfwort: Du Opfer. Vielleicht wurde in der Vergangenheit auch zu viel Missbrauch mit diesem Wort Opfer getrieben und manches als Opfer verbrämt, was im Grunde doch eine sinnlose Quälerei war. Wenn wir aber tiefer in das Wesen des Friedens und der Liebe eindringen wollen, kommen wir am Opfergedanken nicht vorbei. Der Apostel Paulus spricht im Kolosserbrief von Christus, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Christus hat Friede gestiftet zwischen Gott und den Menschen durch das Opfer seines Blutes, durch das Opfer seines Lebens am Kreuz. Die vielen verborgenen geistigen und leiblichen Opfer von Menschen, die sich zum Beispiel nicht um jeden Preis durchsetzen wollen, die es gelernt haben, auch einmal zu schweigen und in Liebe zu ertragen, die zugunsten anderer verzichten können, die sanftmütigen und scheinbar Schwachen, diejenigen, die Tag für Tag ihr Leiden tapfer und ohne große Worte tragen, die sind es doch, die unserer Welt immer wieder den Frieden erlangen und bewahren. Und es ist die Liebe, die bereit macht zu solchem Opfer. Die Opferhaltung ist überhaupt keine schwache Haltung. Im Grunde können nur die Opfer bringen, die stark sind in der Liebe. Ohne diese opferbereite Liebe gibt es keinen wahren Frieden. Und diese Liebe hat Gemma Galgani gelebt. Selbsthingabe als Sühneopfer. So schreibt Jean-François Vipeyer in seinem Buch Die Torheit des Kreuzes, in seiner Biografie über Gemma Galgani. Selbsthingabe als Sühneopfer durchdringt Gemmas Leben durch und durch. Viele Berichte bezeugen uns, dass sie sich nicht zufrieden gab mit Worten, dass sie liebte, wie unser Herr Jesus geliebt hat, durch echte Taten. Sie hatte sich als Opfer dargebracht, um für die Sünden der Menschen Wiedergutmachung und Sühne zu leisten. Sie wollte die schrecklichsten Qualen erleiden, wenn dadurch Gott nicht mehr beleidigt werde. Sie war bereit, alle Leiden Jesu in seiner Passion zu ertragen. Ihr Leib ist zermalmt von den Schrecken der Passion, ihre Seele erfüllt von der Bitterkeit der Sünde. Doch Gemma findet ihre Freude in diesen freiwillig angenommenen Leiden. Jesus kann sie jetzt als Gefährtin seines Sühnens betrachten. Gemma überlässt sich dem göttlichen Gutdünken, bleibt mit Christus vereint und scheint mit ihm zu sagen, siehe, o Gott, ich komme, um deinen Willen zu tun. Die Jungfrau von Lukka kann nun Fürbitte für die Sünder einlegen bei Gott, denn der Vater der Barmherzigkeit erkennt in ihr die flehende Stimme seines Sohnes am Kreuz. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So wie Vipeyer in seinem Buch La Folie de la Croix, die Torheit des Kreuzes. Nach Monaten unbeschreiblicher, körperlicher, seelischer und mystischer Leiden begegnet Gemma schließlich am 11. April 1903 im Tode endgültig ihrem gekreuzigten Bräutigam. Dieser 11. April war ein Karsamstag und nach altem Brauch und nach der alten Liturgie hatten die Glocken die Auferstehung des Herrn verkündigt.
Sie hörten in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb einen Vortrag von Pater Gregor Lenzen über die heilige Gemma Galgani, eine Heilige des österlichen Geheimnisses, so auch der Titel dieser Sendung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun noch Fragen haben zur heiligen Gemma oder wenn Sie selbst eine besondere Verbindung zu ihr haben, eine besondere Beziehung, dann können Sie uns gerne anrufen, Ihre Fragen stellen oder von Ihrer persönlichen Verbindung zu Gemma Galgani sprechen. Unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Sie führt direkt zu dieser Sendung unter dem Titel Gemma Galgani, eine Heilige des österlichen Geheimnisses. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir, gib mich ganz zu eigen dir, ein Lied der Hingabe, einer Hingabe, die die heilige Gemma Galgani ganz vollendet gelebt hat. Früh vollendet wurde sie mit 25 Jahren schon. Mit 21 Jahren empfing sie die Stigmata, die Wundmale Christi. Sie waren das äußerliche Zeichen einer ganz tiefen inneren Beziehung von Gemma Galgani, dieser jungen Frau, zu dem leidenden Christus. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Pater Gregor Lenzen für seinen Vortrag zu diesem Thema, seine Vorstellung der heiligen Gemma. Wenn Sie anrufen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517 008 008 ist die Hörernummer, unter der Sie auch Fragen stellen können zum Thema. Pater Gregor, Dankeschön nochmals. Wie ist es eigentlich gewesen, dass Gemma Galgani dann wirklich auch bekannt wurde? Sie wurde ja heilig gesprochen, setzt ja schon wirklich eine breite Bekanntheit voraus. Wie war das zu ihren Lebzeiten? Manchmal gibt es ja Mystiker wie Pater Pio oder so, zu denen dann schon zu Lebzeiten die Menschenströme nicht abbrechen. Wie war das bei ihr?
So war das jetzt bei ihr nicht, dass schon zu Lebzeiten die Menschen geströmt wären, aber die wunderbaren Ereignisse mit der Stigmatisation und ihrer besonderen Beziehung zu Jesus, das war durchaus bekannt, aber auch in manchen Kreisen umstritten. Wenn es um Stigmatisation geht, wird ja auch schnell der Verdacht der Hysterie laut. Und so waren die Meinungen zu ihren Lebzeiten noch geteilt. Ihr Seelenführer Pater Germano, der Passionist, war aber überzeugt, dass es sich hier um etwas Echtes, Wahres handelt. Und er stand, wie gesagt, im Briefwechsel mit Gemma und er hat dann nach ihrem Tod auch ihre erste Biografie verfasst. Das war im Jahre 1907, also 4 Jahre nach ihrem Tod, wo er das Leben dieses jungen Mädchens und gerade auch die mystischen Phänomene und ihre besondere innige Beziehung zum Herrn beschreibt. Und diese Biografie fand eine sehr schnelle Verbreitung und Zustimmung und wurde auch in andere Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche übrigens. Und es erschienen dann schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in deutscher Sprache Bücher über Gemma Galgani. Da war zum Beispiel der Zisterzienser Leo Schlegel von Mehrerau oder der Benediktiner Pater Beda Ludwig von Andex, die das Leben der heiligen Gemma und auch ihre Ekstasen, ihre Briefe in deutscher Sprache vorlegten. Mhm. Und so wurde sie dann auch im deutschen Sprachraum bekannt.
Das heißt, das hat sich dann nach ihrem Tod erst so ausgeweitet, wie es ja auch bei Theresia von Lisieux war, die überhaupt erst nach ihrem Tod durch Schriften bekannt wurde, durch ihre Autobiografie. Ja. Ich begrüße nun Frau Hof. Sie ruft uns aus München an. Grüße Gott, Frau Hof.
Ja, hallo, Pater Lenzen. Ich grüße Sie. Stören Sie sich nicht an meine Stimme. Ich bin sehr erkältet. Ich habe das Buch vor Jahrzehnten von meiner Tante zum Lesen bekommen.
Ja.
Was hat mich so erschüttert, wie sie am Sterben lag, dass sie da noch so versucht wurde.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Wie verhält sich sowas? Ja, unverständlich, da bin ich ja schier kaputt gegangen dabei.
Dankeschön, Frau Hof, für Ihre Frage. Ja, Pater Gregor, das ist vielleicht auch eine tiefsitzende Angst, die wir haben, dass es dann, wenn es ans Sterben geht, wenn man so ganz ausgeliefert ist, dann diese innere Sicherheit verliert. Das musste Sie als Leiden auch durchmachen, dieses Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja, ähnlich wie bei der heiligen Therese von Lisieux, diese Dunkelheit dann oder diese innere Trockenheit und überhaupt auch die Zweifel, eine Art Glaubensnacht. Aber auch hier folgte sie Jesus nach, wie Sie schon sagten, in diese Erfahrung oder in diese Dunkelheit des Verlassenseins. Aber das ist ja nicht das Ende. Auch beim Herrn mündet dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? In deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und so war es dann sicher auch bei Gemma.
Das heißt, das ist dieser letzte Schritt, der noch einmal versucht wurde, noch einmal eine ganz enge Nachfolge Jesu.
Ja.
Mich hat der Satz berührt, den Sie gesagt haben, von einer Vision zitiert haben, wie Jesus zu Gemma sagte, wenn man lieben will, dann muss man zunächst das Leiden lernen. Das hat mich mal an einen Satz erinnert von einer Freundin, den ich mal gehört habe, die ihr 4 Kinder hat und die irgendwann mal sagte, seine Kinder aufs Leben vorbereiten heißt vor allem auch, sie richtig, richtig leiden zu lehren. Also nicht richtig leiden, sondern richtig leiden, mit der Betonung darauf.
Ja, ja.
Warum ist das so? Warum ist dieses Leiden können so ein wichtiger Schritt auf dem Weg auch zum Lieben?
Das Ganze erschließt sich uns nur von der Passion des Herrn her. Das Leiden in sich ist kein Wert. Es erstickt vielmehr das Leben. Aber wenn man daran denkt, wie weit der Herr in seiner Liebe gegangen ist, dass er eben in unser Leiden, in unseren Tod hineingegangen ist und das durchschritten und überschritten hat, dann war das, war seine Passion für ihn wirklich der stärkste Ausdruck der Liebe. Und dann geht es für uns Menschen, für uns alle darum, in der uns allen gemeinsamen Erfahrung des Leidens, das kann man ja nun nicht wegschieben, das ist eine menschliche Grundgegebenheit, das Leiden, dass wir diesen Weg mit Jesus finden, um aus dem Leiden doch noch einen Weg der Liebe und der Hingabe werden zu lassen. Und so kann es kostbar werden. Ja. Die Grunderfahrung des Leidens oder die Schule des Leidens, die muss richtig vollzogen werden.
Nämlich das Leiden kann ja auch Bitterkeit hervorrufen. Natürlich. Und eben ganz weit weg von Gott führen.
Und Bitterkeit und Glaubensverlust und einfach, es kann den Menschen ganz auf sich selbst zurückwerfen. Und da ist gerade die Herausforderung, sich mit dem leidenden Herrn und damit mit seiner Liebe zu verbinden. Und das ist der einzige Weg, diese Öffnung, nicht das sich verschließen im Schmerz, sondern das sich öffnen der Liebe Christi, die uns über das Leiden auch hinauswachsen lässt.
Hat das auch etwas mit sich selbst loslassen zu tun, von sich selber wegschauen, selbst auch von seinem eigenen Wohl?
Sicher, wir sind ja geneigt in unserer Zeit, das eigene Wohl als den höchsten Wert zu sehen. Aber da muss man sich doch immer wieder mal auch etwas relativieren und erkennen und anerkennen, dass es nur einen absoluten Wert, wenn Sie so wollen, gibt, und das ist Gott. Gott ist der einzig Absolute, seine Liebe. Und wir Menschen, unsere menschlichen Erfahrungen sind relativ und wir müssen immer versuchen, uns in Relation zu Gott zu sehen und unsere jeweiligen menschlichen Grunderfahrungen und was uns so begegnet, in Beziehung zu setzen zu ihm und nach seinem Willen zu fragen. Und das hilft uns, von uns selbst und unserer eigenen Befindlichkeit auch wieder ein Stück weit frei zu werden.
Die heilige Gemma Galgani hat uns gezeigt, wie wichtig dieser zunächst unbequeme Weg ist, aber auch vielleicht, welch eine innere Erfüllung er bringen kann. Sicher eine sehr junge Heilige, von der wir dennoch viel lernen können, von der göttlichen Weisheit. Übrigens, ihr Gedenktag war am 16. Mai, also in diesem Monat. Da ist der Gedenktag der heiligen Gemma Galgani, einer Heiligen des österlichen Geheimnisses. Vielen herzlichen Dank, Pater Gregor Lenzen, dass Sie uns aus Ihrer auch Spiritualität des Passionistenordens heraus, auch diese Heilige, die eine enge Beziehung zum Passionistenorden hatte, näher vorgestellt haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei unseren Hörerinnen und Hörern. Der Hinweis auf den CD-Dienst, der Ihnen gerne einen Mitschnitt von dieser Sendung geliefert, wenn Sie anrufen unter 08328 921 120. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@radiohorep.de oder Sie hören im Internet unter www.horep.org im Podcast unter der Rubrik Spiritualität diese Sendung nach. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bitte Pater Gregor Lenzen noch, uns seinen priesterlichen Segen mit in den Nachmittag zu geben.
Ja. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.